Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ein inniges Gebet mit Blick auf Heiligenbilder oder Jesus am Kreuz. Das war gestern. Heute beten wir Bilder von bunten Smoothies an, wahlweise auch von saftigen Steaks oder von extravaganten Sahnetörtchen. Schön arrangiert und mit Filtern aufgehübscht, so landen diese Bilder in den sozialen Medien, wo die Follower sie dann anschmachten oder vielleicht besser gesagt vergöttern. Essen ist zu unserer Ersatzreligion geworden. Das ist die These des Theologen Kai Funkschmidt, mit dem ich mich vor der Sendung unterhalten konnte. Und wenn Essen hierzulande die neue Religion ist, dann ist die Anuga vielleicht so etwas wie der ökumenische Kirchentag. Die weltweit größte Messe für Ernährung und Lebensmittel findet in diesen Tagen wieder in Köln statt. Ich habe Kai Funkschmidt also erstmal gefragt, trifft es dieser Vergleich, die Anuga als ökumenischer Kirchentag, ein sakrales Fest der Gaumenfreuden, sowohl für Veganer als auch für Fleischliebhaber, für Laktoseintolerante, genauso wie für Milchjunkies?
Wenn ich die Anuga auch jetzt nicht im Detail kenne, vermute ich doch stark, dass die ganzen verschiedenen Angebote, die der Essensmarkt heute bereithält, also genau das, was Sie genannt haben, Veganismus, Bio-Essen, Fairtrade und so weiter, dort vertreten sind. Und wenn die dort zusammen auftreten, könnte man das vielleicht sogar so vergleichen, weil es ein gutes Nebeneinander ist. Ich habe für mich mal so gedacht, dass eigentlich die Vegan-Messe, die auch regelmäßig stattfindet, dann vielleicht eine Art Großmesse einer bestimmten Essensreligion ist. Das heißt, dann wäre die Anuga das, wo die verschiedenen zusammenkommen und dann zerfallen sie nochmal in einzelne kleine Gruppierungen, die dann ihre eigenen Großereignisse abhalten.
Dann lassen Sie uns Ihre These doch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, Herr Funkschmidt. Essen als Ersatzreligion. Warum meinen Sie, dass unser Umgang mit Essen heute religiöse Züge annimmt?
Also man kann ja beobachten, dass Essen zum Riesenthema geworden ist, in einer Weise, wie das früher nicht der Fall war. Soweit, merke ich, gehen eigentlich alle Leute mit. Jeder, wenn man ihm das sagt, kann sofort etwas damit verbinden und sagt, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Bei manchen Erscheinungen habe ich den Eindruck, hat es sinnstiftende Züge gewonnen. Das heißt, das, was ich esse, bestimmt ganz stark das, wie ich mich wahrnehme. Und Sinnstiftung ist eine klassische Funktion von Religiosität. Und wenn ich also Religion in dieser Weise definiere, dann kann man eigentlich sagen, dass zumindest in Teilen das Essen diese Funktion einer Religion übernommen hat. Also ich gebe mal ein paar Beispiele. Das Thema Gesundheit ist extrem wichtig. Das geht bis dahin, dass manche Essenslehren behaupten, sie könnten Krankheiten heilen. Psychische Krankheiten, aber zum Teil auch körperliche Krankheiten. Das geht bis dahin, dass behauptet wird, dass man durch Veganismus Krebs geheilt habe. Was anderes, was Religionen versprechen, ist ein Heil für alle Menschen, also eine Heilung der Welt. Man kann durch eine bestimmte Ernährung die Probleme der Welt lösen. Denn Welthunger, das Klima, ganz wichtiges Thema, jetzt ist immer wichtiger geworden in letzter Zeit. Den Frieden sichern, indem eben die Nahrungsmittelproduktion so umgestellt wird, dass wir alle genug zu essen haben und damit der Grund für viele Kriege wegfällt. Das wären so ein paar Beispiele, wo man sagen könnte, da hat das Essen religiöse Züge angenommen und verspricht Dinge, die eigentlich der Religion vorbehalten sind.
Aber gilt all das nicht auch für andere Bereiche des Lebens, also für die Mode zum Beispiel? Nachhaltige Mode ist auch ein großes Thema zurzeit. Auch Mode kann sinnstiftend, identitätsstiftend sein. Reichen diese Kriterien wirklich schon aus, um von einer Ersatzreligion zu sprechen?
Ich würde nicht sagen, dass alles, was sinnstiftend ist, schon religiöse Züge hat. Ich habe jetzt hier nur zwei Beispiele genannt. Es gibt, glaube ich, nichts, was so umfassend das erreicht, was Religion auch erreichen will, wie das Essen. Das liegt daran, dass Essen uns viel intimer und näher ist. Sie können eigentlich in der ganzen Kulturgeschichte, auch in der Religionsgeschichte beobachten, dass es zwei Bereiche gibt, die jede Kultur und jede Religion regelt. Das eine ist die Sexualität und das andere ist das Essen. Und das ist kein Zufall, weil das die beiden Bereiche sind, die unser körperliches Überleben und unser kulturelles Selbstverständnis am stärksten bestimmen. Wenn sie nicht essen und ohne Sexualität, würde die Menschheit nicht überleben und das Individuum nicht existieren. Das heißt, das Essen hat doch nochmal eine andere Qualität als viele andere Dinge, wie zum Beispiel die Mode, die Sie eben nannten. Und von daher eignet es sich besonders gut, um diese These zu belegen.
Spielt aber in religiösen Kontexten nicht immer auch das Transzendentale, das Unerklärliche eine wichtige Rolle? Und das ist ja beim Essen ganz und gar nicht der Fall. Ich kann mir eigentlich kaum etwas Weltlicheres, etwas Banaleres vorstellen als die Nahrungsaufnahme.
Genau. Und deswegen spreche ich auch nur von einer Ersatz- oder Scheinreligion. Es hat in der Regel keine transzendenten Züge. Also es gibt jetzt keinen Essensgott. Obwohl es gibt eine Spaßreligion mit dem Spaghetti-Monster, aber das ist eigentlich mehr eine kleine Provokation. Aber was es schon gibt zum Beispiel, also wenn Sie die apokalyptischen Ängste, die sich mit bestimmten Essenslehren verbinden, betrachten, dann haben Sie zumindest eine Vision, wenn wir uns nicht in dieser und jener Weise verhalten, dann passiert die große Katastrophe, die Hungerkatastrophe, die Klimakatastrophe oder die großen Kriege um die Nahrungsmittel, um das Wasser brechen aus und dann geht alles zu Ende. Und das Versprechen, dass Sie also mit Ihrem eigenen Verhalten durch richtiges Wohlverhalten das abwenden können, da haben Sie wieder einen religiösen Zug. Es gibt auch zum Teil in der veganen Szene, die kenne ich jetzt am besten, Menschen, die darüber spekulieren, ob man, wenn das vegane Essen einen nicht nur gesund erhält, sondern sogar gesünder macht, ob es nicht dann auch sein könnte, dass einen das Essen verjüngt, dass Alterungsprozesse nicht nur aufgehalten, sondern umgekehrt werden. Das heißt, es gibt teilweise, das ist natürlich extreme Anderscheinung, die Vision, der Mensch könne irgendwie unsterblich werden durch das Essen. Also das wäre dann schon ein bisschen über das hinausgehen, was Sie eben beschrieben haben, als ganz weltlich. Da geht es schon um deutlich mehr, da geht es ums Ganze.
Nun ist ja Religion im besten Falle etwas sehr Integratives. Also eine Gemeinde ist in der Regel offen für alle Gläubigen, egal ob jung oder alt, egal ob reich oder arm, egal welcher politischer Couleur. Auch das sehe ich jetzt beim Essen noch nicht ganz so. Vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel. Junge Menschen, die auf Kuhmilch verzichten, bezeichnen sich selbst neuerdings als Post-Milk-Generation, also als Post-Milch-Generation. Das heißt, dieser generationsübergreifende Charakter, den die Religion früher oft hatte, der wird hier ganz bewusst abgelehnt.
Ich würde es genau umgekehrt sehen. Ich glaube, dass die vielen Essenslehren, die es zurzeit gibt, einen ganz stark integrativen Charakter haben. Also das, was im Grunde in der Moderne ein bisschen verloren gegangen ist, das gemeinschaftliche Essen, das ist eine kulturelle Erscheinung, die ja auch noch zu beachten ist, wird hier überwunden, indem ich eine neue Gemeinschaft stifte mit Leuten, die mir gleichgesinnt sind. Das wäre was typisch Religiöses. Ich esse nur noch mit denen oder bevorzugt mit denen, die so denken und so essen wie ich. Also in dem Sinne, ich bin, was ich esse. Der Mensch isst, was er isst. Ich esse nicht nur vegan, sondern ich bin Veganer. Dass das gelegentlich so ist, dass sie dann in einer bestimmten Altersgruppe zusammen sind, das ist ja nicht unbedingt gewollt. Und bei vielen dieser Essenslehren ist das auch so, dass das durchaus generationenübergreifend ist. Der Soziologe wird jetzt sagen, es funktioniert ja nicht richtig. Man bleibt doch immer in einem ganz bestimmten Milieu. Also es ist zum Beispiel sehr schichtspezifisch, wie man sich ernährt. Aber das gilt ja auch für andere Religionen. Also das Christentum in Deutschland zum Beispiel ist deutlicher eine Mittelstandsreligion, als dass es zum Beispiel die Arbeiterschicht erreicht. Das heißt, sie haben im Grunde dort das gleiche Phänomen wie in anderen Religionen. Sie wären gerne universal, merken aber, dass sie eine Gemeinschaft stiften, die dann doch immer wieder nur begrenzt sein kann.
Wie würden Sie es als Theologe denn bewerten, dass wir das Essen heute feiern wie früher Gott? Also Sie haben gerade diesen gemeinschaftlichen Aspekt erwähnt. Das ist ja eigentlich etwas sehr Positives erstmal.
In der Tat denke ich, dass in dieser Bewegung sich auch positive Entwicklungen ausdrücken. Zum Beispiel die Sehnsucht danach, Gemeinschaft zu haben, wie ich eben sagte, aber auch das Gefühl, Verantwortung übernehmen zu wollen. Ich möchte in meinem Leben etwas Bestimmtes tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel das Ziel des Tierschutzes oder das Ziel, den Hunger zu minimieren. Das sind ja erstmal sehr positive Dinge, wo Menschen persönliche Konsequenzen ziehen. Ich glaube, problematisch für mich als Christen, sage ich jetzt mal nicht so sehr als Theologen, ist, dass zum Teil Versprechungen gemacht werden, die immanent nicht zu erreichen sind oder nicht zu halten sind. Wenn Sie also versprechen, dass durch eine Umstellung der Ernährung aller Menschen die Weltprobleme gelöst werden können, dann kommen Sie irgendwann dahinter, das klappt ja nicht. Weder bin ich ganz konsequent, ich schaffe es nicht so konsequent zu sein, wie ich müsste. Dann kommen Sie ständig in so ein Sündengefühl, ich habe schon wieder nicht meinen eigenen Veganismus durchgehalten. Und Sie haben dann keine Gnadeninstanz. Also das Christentum lehrt eben, dass du von Gott geliebt bist, trotz deiner Sünden. Da hat der Veganer keine Instanz, das wird erstmal ein Problem sein, der kann sich nicht vergeben. Noch schlimmer aber scheint mir, er kann auch anderen nicht vergeben. Das heißt, wenn sie so eine ganz rigoristische Lehre vertreten und merken dann, die anderen ziehen nicht mit, dann kommen sie irgendwann in so eine Phase, wo sie denken, dann muss ich die anderen eben zwingen. Und deswegen kommt es dann zu militanten Flügeln, wie zum Beispiel die Tierbefreiungsbewegung, die dann eben irgendwo einbrechen und in bestimmten Stellen Feuer legen, nachdem sie die Tiere freigelassen haben. Das ist im Grunde die logische Konsequenz dessen, dass sie nicht darauf vertrauen, dass sie sich zwar bemühen müssen, Aber dass das letzte Ziel eigentlich Gott anheimgestellt ist, das würde ich als Christ sagen. Das heißt, alles, was ich mir wünsche und erhoffe für die Zukunft an Gutem, hat immer noch so ein Kaviat im Hintergrund. Das heißt, ich kann es nicht machen. Gott wird es machen. Und das heißt, wenn ich sündige oder wenn ich fehle in dem, was ich mir vorgenommen habe, dann bin ich trotzdem angenommen und geliebt, aber der andere Mensch auch. Das heißt, ich muss nicht jeden, der nicht so lebt wie ich, zu seinem Glück zwingen oder zum Glück der Menschheit zwingen, sondern ich kann auch den anderen so sein lassen, wie er ist, so wie ich mich selbst auch sein lassen kann, wie ich bin und immer wieder neu beginnen darf.
Was würden Sie also abschließend empfehlen, Herr Funkschmidt, mit Blick auf unseren heutigen Umgang mit dem Essen? Sollten wir das Ganze manchmal wieder etwas simpler angehen, Essen vielleicht manchmal wieder als das betrachten, was es in erster Linie ist, nämlich eine Notwendigkeit, um zu überleben?
Ach, ich würde dem Essen schon eine etwas größere Bedeutung beimessen. Ich glaube zum Beispiel, dass die ganzen Entwicklungen, die auf Gemeinschaftsstiftung hinausgehen, auf das gemeinsame Essen, durchaus eine positive Entwicklung sind. Das wäre mir eigentlich wichtiger, denn wer zusammen isst, der hat erstmal eine Gemeinsamkeit. Man kann sich über dem Tisch eigentlich jetzt nicht so befehden, wie man das sonst könnte. Wenn man zusammen isst und trinkt, hat man erstmal eine gute Atmosphäre geschaffen. Das wäre schon ein großer Gewinn, wenn wir das könnten, dass die verschiedenen Richtungen, die es gibt, es wieder lernen, zusammen zu essen und dabei darüber zu sprechen, wie wir die realen Probleme, die wir miteinander haben, ohne Zweifel lösen können. Wenn man das so gelassen angehen könnte, dann wäre, glaube ich, vieles gewonnen.